Wir starten heute mit einer Predigtreihe über das Markus-Evangelium. Das hat den Hintergrund, dass wir uns immer ein gemeinsames Thema als Gemeinde suchen, das wir in den Hausbibelkreisen anbieten, also in den einzelnen kleinen Zellen in der Gemeinde wird dieses Thema vertieft und auch die Predigten sind dann zu den Themen des Markus-Evangeliums. Und ich möchte Ihnen heute erklären, welche Überschrift über dem Lesen des Markus-Evangeliums steht. Die hat nämlich Markus selber da reingeschrieben, in dieses Evangelium direkt am Anfang, diesen Bericht über die Taten und Worte Jesu. Da schreibt er am Anfang darüber, warum er überhaupt schreibt. Er schreibt, was ihm am Herzen liegt, wenn er über Jesus berichtet. Und weil Markus die Überschriften so sehr liebt, habe ich die Frage an Sie, ob Sie über die vergangene Woche, über Ihre vergangene Woche eine Überschrift setzen könnten. Ich habe Ihnen ein paar Vorschläge mitgebracht. Sie müssen nicht unbedingt eine dieser Überschriften wählen, aber Sie überlegen Sie doch mal, was, wenn Sie jetzt diese Woche beschreiben, wenn Ihnen das so anspruchsvoll ist, dann können Sie auch meinetwegen die Überschrift über Ihr jetziges Gefühl sozusagen, Ihr jetziges Empfinden beschreiben. Die Überschrift über diese Woche bei Ihnen. Ich hoffe, Sie haben eine gefunden, die so ein bisschen beschreibt, wie es bei Ihnen ausschaut oder aussah in dieser Woche. Ich mag das Markus-Evangelium gern, vielleicht auch deshalb, weil es eben relativ kurz und knapp ist, und das Wesentliche sozusagen ein bisschen wie in Form von Überschriften zusammenfasst. Im Studium haben mich meine Kommilitonen immer verspottet, weil ich nur Überschriften mitschrieb, haben sie zumindest behauptet. Und Markus, als er sein Evangelium schreibt, also diesen Bericht über Jesus, was er getan hat, was er gesagt hat, da ist er der Erste, der das tut. Es gibt zu diesem Zeitpunkt noch keine Aufzeichnung darüber, also keine zusammenfassende Aufzeichnung darüber, was Jesus getan hat. Bis zu diesem Zeitpunkt ist alles, was in den Gemeinden verkündet wird, immer sozusagen das wiedergegeben, was die Jünger, was die Apostel, die mit Jesus zusammen waren, berichtet haben. Das heißt, es war im Wesentlichen ein Hören. Ein Hören dessen, was Jesus getan hatte. Und was die Jünger mit ihm erlebt hatten. Als Markus sich entscheidet, diese Sachen aufzuschreiben, da entscheidet er sich, eine kurze und sehr knappe Form zu wählen. Und das kommt vielleicht den wenig Lesern unter Ihnen entgegen. Und ich mache Ihnen Mut und wünsche mir eigentlich, dass so auch als Ziel dieser Predigt, dass Sie das Markus-Evangelium dann aufschlagen, in diesen Wochen jetzt, und dass Sie das Markus-Evangelium lesen. Es eignet sich auch zum häufig lesen und das heißt auch so erstmal das Komplette, einmal als ganzen Durchlauf zu lesen. Die gesamte Geschichte Jesu, wie Markus sie aufzeichnet. Und dann wird Ihnen auffallen, vielleicht werden Ihnen zwei Dinge auffallen. Das eine, Markus sortiert in seinem Bericht nicht chronologisch. Also er sortiert nicht danach, was ist zuerst passiert und was kam danach. Sondern er sortiert danach, wo ist es passiert. Zuerst das, was in Galiläa passiert. Dann das, was auf dem Weg nach Jerusalem passiert. Und dann alles, was in Jerusalem passiert. So sortiert er seinen Bericht. Und ich glaube, dass es wichtig ist, wenn Sie das Markus-Evangelium lesen. Übrigens, wer sagt, ich mag nicht so gerne lesen und sich schwer tut, damit Bibeltexte zu lesen, dem empfehle ich sehr, es so zu machen, wie die ersten Christen es auch gemacht haben, nämlich zu hören. Sie haben keine Entschuldigung als Wenigleser, die Bibel nicht aufmerksam in sich aufzunehmen. Sie können sie als Hörbücher, als MP3 sich runterladen. Sie haben unglaublich viele Möglichkeiten, in guten Fassungen die Bibel nicht nur zu lesen, sondern auch zu hören. Also es gibt keine Ausrede, sozusagen diese Bibeltexte nicht in sich aufzunehmen. Und um Ihnen darauf Geschmack zu machen, Markus der diese Berichte aufzeichnet. Da sagen ja manchmal, hören Sie das vielleicht so landläufig, naja, man weiß ja nicht, was die dann irgendwann mal aufgeschrieben haben, ob das überhaupt noch den Tatsachen entspricht. Eine Notiz ist uns hinterlassen aus dem Jahr 70, nein, aus dem Jahr 100 nach Christus. Ein Papias, ein Kirchenvater, der schreibt Folgendes auf, dass er nämlich als Jugendlicher in der Gemeinde in Ephesus war und dort von einem Ältesten der Gemeinde Folgendes gehört hat. Zitat: Markus, also der, der diesen Bericht schreibt, hat nun in seiner Eigenschaft als Hermeneut oder Dolmetscher, könnte man sagen, des Petrus, alles, was er aus der Erinnerung aufzeichnete, mit Sorgfalt geschrieben, jedoch nicht in kunstvoller Gestalt. Beides, was der Herr gesagt und was er getan hat. Und Papias, dieser Kirchenvater, erklärt dann dazu, dass auch Petrus seine Erläuterungen, wenn er also in Gottesdiensten gesprochen hat, dass er sehr knapp Dinge zusammengefasst hat. In kurzen Sätzen, und dass er in keiner Weise versucht hat, diese Ereignisse auszuschmücken, sondern immer sehr schnell auf den Punkt kam. Und so erleben wir, das, was Markus aufzeichnet, ist eigentlich das, was Petrus gesagt hat. Er selber wird hier als Hermeneut oder Dolmetscher des Petrus bezeichnet. Damit ist jetzt nicht unbedingt gemeint, dass er Petrus übersetzen musste. Petrus konnte Griechisch. Und im griechischen Sprachraum war das also für Petrus normalerweise kein Problem. Er brauchte keinen Übersetzer, sondern was hier wahrscheinlich gemeint ist, deshalb dieses Wort Hermeneut, dass er eben jemand hatte, der aufzeichnete. Er schrieb auf, was Petrus erklärte. Und Papias macht schon zu diesem Zeitpunkt, 100 nach Christus, macht er diesen Lesern seiner Notiz Mut und sagt, schaut mal, das ist zwar nicht besonders kunstvoll geschrieben, ja? Entweder konnte der Petrus nicht so kunstvoll reden oder Markus konnte nicht so kunstvoll aufschreiben. Aber darum ging es ihnen auch nicht, sondern sie wollten knapp, präzise, mit Sorgfalt sagen, was hat Jesus wirklich gesagt und was hat er wirklich getan. Und daran war ihnen gelegen. Und Papias ist wichtig zu notieren, dass Markus darauf Acht gehabt hat, dass er nichts ausließ und dass er in jedem Punkt die Wahrheit sagte. Und darum, haben wir hier, was Markus sich dabei gedacht hat, damit bin ich nicht gemeint, sondern dieser Markus, der das hier aufschreibt. Und da haben wir gleich die Antwort, er wollte eine sorgfältige, wahrheitsgemäße Berichterstattung geben von den Geschehnissen um Jesus Christus. Und das bedeutet, dass wir schon so früh Aufzeichnungen haben, also in ganz, wenn Sie für historische Quellen gesprochen, eine ganz große Dichte zu den Ereignissen haben wir hier vorliegen. Das Markus-Evangelium ist vor dem Jahr 70 geschrieben. Das heißt, nur 40 Jahre nach Jesu Tod war das schon komplett. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt lebten die Augenzeugen noch, die also diese ganzen Geschehnisse miterlebt hatten. Und als das Markus-Evangelium jetzt in den Gemeinden verteilt und vorgelesen wird, da konnten diese Leute in den Gemeinden sagen, ja, das stimmt. Das ist wahr. Da haben wir Augenzeugen hier in der Gemeinde, die das bestätigen können. Jeder Bericht, wenn Sie jetzt sagen, ja, ich habe schon das Matthäusevangelium gelesen und das Johannesevangelium, das reicht ja wohl, dann widerspreche ich Ihnen. Jeder Bericht, der die Taten und Worte Jesu beschreibt, ist für sich genommen ein ganz wertvoller Bestandteil, um etwas über Jesus zu verstehen. Bei Markus verstehen wir neben dem, dass er so die Ereignisse ganz dicht zusammenpackt, verstehen wir besonders, dass Jesus sehr geheimnisvoll zunächst damit umgeht, wer er ist. Das heißt, bei Markus taucht ganz häufig auf, dass Jesus zu den Leuten sagt, hier, bitte nicht weitererzählen. Bitte berichte nichts von deiner Heilung. Bitte sag, erzählt niemand, was hier passiert ist. Er verbietet Dämonen, dass sie von ihm weiter reden. Das hat einen Hintergrund. Das hat nämlich den Hintergrund, dass es eine sensible politische Situation war, in die Jesus hineingeboren wird. Und er weiß, dass er Zeit braucht. Er braucht 3 Jahre Zeit. 3 Jahre Zeit, um sein Wirken zu entfalten, und er braucht 3 Jahre Zeit, um die Leute zu schulen, die das Evangelium weitertragen werden in die Welt. Wenn er diese 3 Jahre haben will, dann muss er zunächst ein Geheimnis aus seiner Person machen. Sonst wird er schon bei seinen ersten Jerusalem-Aufenthalten wahrscheinlich das nicht überleben. Ich lese Ihnen die ersten Verse. In diesem Buch ist aufgeschrieben, wie die gute Nachricht von Jesus Christus, dem Sohn Gottes, ihren Anfang nahm. Es begann, wie es im Buch des Propheten Jesaja angekündigt war. Ich sende meinen Boten vor dir her, sagt Gott, damit er den Weg für dich bahnt. In der Wüste ruft einer, macht den Weg bereit, auf dem der Herr kommt, ebnet ihm die Straßen. Dies, nämlich diese Zitate aus dem Alten Testament, die da genannt sind, traf ein, als der Täufer Johannes in der Wüste auftrat und den Menschen verkündete, kehrt um und lasst euch taufen, denn Gott will euch eure Schuld vergeben. Aus dem ganzen Gebiet von Judäa und aus Jerusalem strömten die Leute in Scharen zu ihm, bekannten öffentlich ihre Sünden und ließen sich von ihm im Jordan taufen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und um die Hüften einen Ledergurt. Er lebte von Heuschrecken und dem Honig wilder Bienen. Er kündigte an, nach mir kommt einer, der mächtiger ist als ich. Ich bin nicht einmal gut genug, mich zu bücken und ihm die Schuhe aufzubinden. Ich habe euch mit Wasser getauft. Er wird euch mit Heiligem Geist taufen. Zu dieser Zeit geschah es. Jesus kam aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich von ihm taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und eine Stimme aus dem Himmel sagte zu ihm, du bist mein Sohn, dir gilt meine Liebe, dich habe ich erwählt. Gleich danach trieb der Geist Gottes Jesus in die Wüste. Dort blieb er 40 Tage und wurde vom Satan auf die Probe gestellt. Er lebte mit den wilden Tieren zusammen und die Engel Gottes versorgten ihn. Wir haben hier 13 Verse, die habe ich Ihnen jetzt gerade vorgelesen. Dafür, für die Geschichte bis zu diesem Punkt, brauchen die anderen, die einen Bericht über Jesus abgefasst haben, schon 4 Kapitel. Haben Sie gemerkt, welche Überschrift hier über den Bericht von Markus steht? Ist nicht besonders schwer, diese Frage? Darüber, also das ist der zweite Gedanke, Gottes Überschrift heißt Freudigbotschaft. Hier ist das übersetzt mit gute Nachricht. In Ihrer Bibel steht da vielleicht drüber Evangelium von Markus. Diese Überschrift hat er sich nicht selber ausgedacht. Also nicht so, dass er sie oben drüber gesetzt hätte. Die ganzen Bücher des Neuen Testaments haben keine Überschriften. Nein, es ist so, dass das aus dem ersten Satz hervorgeht. In diesem Buch ist aufgeschrieben, wie das Evangelium, die gute Nachricht oder die Freudigbotschaft, die frohe Botschaft von Jesus Christus den Anfang nahm. Das ist die Überschrift. Und damit hat Markus gleich noch ein Novum mit eingebracht. Damals war weder bei den Juden noch bei den ersten Christen war das Wort Evangelium, Euangelion, das war kein Wort, das sie kannten oder das man benutzte. Dieses Wort stammte aus dem krassen Heidentum. Das wurde beispielsweise 9 vor Christus gebraucht, um zu beschreiben, dass der Geburtstag des Kaisers Augustus doch ein wahrer Glückstag ist für die Menschheit. Ein Euangelion, schreibt der Historiker, 9 vor Christus. Ein Glückstag ist, also ein Euangelion ist die Geburtsnachricht unseres Kaisers und Gottes, so wurde es damals bezeichnet. Also aus diesem Kontext stammt dieser Begriff. Es war ein Begriff der damaligen Zeit, die also völlig aus dem Heidentum stammte, aber der wie sozusagen, Markus brauchte einen Begriff, der unglaublich stark ist. Der also in ganz deutlicher Weise aussagt, hier passiert etwas völlig Neues. Das gab es vorher noch nicht. Und der Inhalt dieser Botschaft ist, dass die Menschen sich freuen sollen. Eine freudige Botschaft, eine frohe Botschaft. Und er begründet das auch. Er sagt dann mit den Worten des Johannes des Täufers, denn Gott will euch eure Schuld vergeben. Das ist sein Ziel. Gott kommt und macht wieder alles klar zwischen Gott und den Menschen. Das ist Euangelion, das ist diese Freudenbotschaft. Dass Jesus in diese Welt kommt und dass sozusagen jetzt auf der Welt, mitten in der Welt, die Königsherrschaft Gottes anfängt. Das Reich Gottes gebaut wird, mitten in der Welt. Und dass die Schöpfung aufatmen kann und der Mensch im Besonderen aufatmen kann. Das ist die frohe Botschaft. Das ist die Überschrift, die Markus wählt. Und das haben alle anderen nach ihm dann auch so gemacht. Matthäus, Lukas, Johannes, alle haben ihre Botschaft so verstanden, dass was Jesus bedeutet für diese Welt, das ist eine freudige Botschaft. Und deshalb nochmal zurück, was ist deine Überschrift? Was ist deine Überschrift über deinem Leben? Was ist deine Überschrift über deiner Woche, über der nächsten Woche, die vor dir liegt? Sehen Sie, wenn wir verstehen, was hier seinen Anfang nimmt und verstehen, dass das uns gilt, dann ist das eine Botschaft, die sozusagen durchdringt durch unseren Alltag, durch das, was wir sozusagen an normalen Alltagskämpfen und Alltagssorgen haben. Und das sich durchkämpft und was sich behaupten will in ihrem Leben und was sie einladen dürfen in ihrem Leben, dass es bei ihnen Gestalt gewinnt. Frohe Botschaft, in ihrem Leben ausgesprochen. Und wie das oft so mit frohen Botschaften ist, ne, die kann man an sich ranlassen oder auch nicht. Also man kann ja mit frohen Botschaften sozusagen, kann man durch seinen Alltag gehen und immer wieder lächeln und sich dran freuen und sich irgendwie immer zu Erinnerungspunkte schaffen dafür im Alltag, was unser Leben hell und froh macht. Ja, manche Leute hängen Fotos auf oder Verse und Ähnliches, um sich an schöne Dinge zu erinnern. So sollen sie das tun. Sie sollen sich erinnern an die frohe Botschaft Gottes, die in ihren Alltag hineinkommt. Sie haben auch die Wahl zu sagen, ach, das ist mir zu weit weg und ich habe so schon genug zu tun. Und dann wird vielleicht diese Überschrift in ihrem Leben auch nicht diese Freude sein. Das Ganze ist tatsächlich nur der Anfang. Das ist der Gedanke, wenn Sie diesen ersten Vers aufmerksam betrachtet haben, dann steht da, in diesem Buch ist aufgeschrieben, wie die gute Nachricht von Jesus Christus ihren Anfang nimmt. Damit ist jetzt nicht gemeint, also hätte man das ja auch übersetzen können, dass Markus sagen will, Achtung, ich fange jetzt an mit dem Buch. Das war jedem klar. Es ist auch nicht gemeint, nur bezogen auf das Kommen von Johannes dem Täufer. Sondern ich verstehe diesen Vers so, die Geschichte Gottes, die Geschichte, dass Jesus auf diese Welt kommt, die fängt hier an. Aber sie hört noch lange nicht auf. Das Evangelium mit seinen ganzen Kapiteln, also die ganze Lebensgeschichte Jesu, ist erst der Anfang dessen, was Gott tut. Und so verstehe ich auch die Art, wie Jesus gehandelt hat, die Art, wie Jesus seine Jünger ausgebildet hat, die Art, wie er von Gemeinde geredet hat, noch bevor sie überhaupt da war, die erste Gemeinde. Oder als er über Menschen gesprochen hat, die durch seine Jünger zum Glauben an Jesus Christus kommen werden. Was für eine Perspektive er hatte. Er hat sozusagen schon zu diesem Zeitpunkt, als er auf der Erde mit seinen Jüngern arbeitet, da sieht er dich schon. Er sieht dich schon sozusagen hier sitzen, als Teil der Gemeinschaft von Menschen, die nach Gott fragen und die Jesus Christus in ihrem Leben erleben wollen. Das ist also nur der Anfang, was hier beschrieben ist. Und ich meine das auch so bezogen auf dein Leben, dass du sagen kannst, das, was in den Evangelien steht, das ist Gottes Wort an mich, aber das ist erst der Anfang. Es gewinnt in meinem Leben nur dann Gestalt, wenn ich das umsetze, was hier steht. Wenn ich das tue, was mir hier gesagt ist. Dann erst geht das sozusagen seinen Fortgang. Dann erst kann sich das in meinem Leben entfalten. Dann erst wird Evangelium frohe Botschaft bei mir. Sonst ist es irgendeine Theorie, über die wir, meinen wir, in Hausbibelkreisen trefflich dann streiten können und reden können. Und dann tauschen wir aus, wie viel Sachwissen wir haben über die biblischen Texte und wer am besten sich in der Historie auskennt und wer am besten einen Text analysieren kann und auf, was weiß ich, sprachliche Stilmittel untersuchen kann oder Ähnliches. Aber wenn es der Anfang ist, was hier beschrieben ist, dann bedeutet das, dass die Fortsetzung in deinem Leben erfolgen soll. Und die Fortsetzung in deinem Leben wird nur erfolgen, wenn du es austestest und darauf baust. Es geht also weiter. Ja, das genau. Der vierte Gedanke. Mich hat interessiert, warum Gottes Anfänge meistens in der Wüste starten. Wir haben in diesem Text, ist euch wahrscheinlich aufgefallen, Johannes der Täufer ist jemand, der aus der Wüste kommt und seinen Auftrag, Jesus anzukündigen, dem geht voraus, dass er in der Wüste ist. Er lebt da sogar, wie uns hier beschrieben wird. Dann wird uns von Jesus beschrieben, noch bevor er sozusagen sein erstes Wort an Menschen richtet, bevor er die ersten Jünger beruft, bevor er überhaupt richtig durchstartet. Er wird, so heißt es hier, vom Geist Gottes in die Wüste geführt. Wenn wir das vergleichen mit dem, was im Alten Testament, also vorher passiert, wo hat Gott zu seinem Volk gesprochen? In der Wüste. Wo hat er Berufungen ausgesprochen? In der Wüste. Wie haben sich Menschen des nach Jesus und nach Johannes dem Täufer, wie war ihr Start sozusagen auch in ihre Tätigkeit, in ihren Dienst, wenn wir an Paulus denken? Eine Zeit der Wüste. Ich glaube, dass das gilt jetzt nicht flächendeckend für alle Berufungen Gottes. Und doch fällt auf, dass sie oft scheinbar ihren Anfang in der Wüste nehmen. Und mein Plädoyer ist nicht, dass ihr jetzt überlegt, wie ihr am schnellsten jetzt in die Wüste fliegen könnt und ein Eremitendasein anfangt oder so. Und sagt, also nur hier kann mir Gott begegnen, was ich mir schon immer gewünscht habe, ich muss also in die Wüste. Wobei die Idee vielleicht nicht so schlecht ist, aber du musst es nicht so kompliziert machen. Ich glaube, dass Johannes der Täufer für das Volk Israel keine Botschaft gehabt hätte, wenn er im Strudel des Alltags und des turbulenten Lebens in Jerusalem gewesen wäre. Dass ihn Gottes Reden dort vielleicht nicht erreicht hätte, wegen des ganzen Lärms um ihn herum, wegen dieses enormen, geschäftigen Treibens. Wenn in deinem Leben, wenn alles um dich herum ganz, ganz wichtig und bedeutsam ist und du ganz viele, täglich ganz viele Entscheidungen zu treffen hast, wie viel Raum bleibt da denn überhaupt? Wie viel Möglichkeit ist da denn überhaupt, dass Gott hineinreden kann? Wie viel Stille ist in deinem Leben überhaupt möglich? Rein von dem, wie du dein Leben einrichtest. Rein von dem, wie turbulent sich das gestaltet, was du tagtäglich tust. Also ich glaube, dass es kein Zufall ist, dass dieser Anfang in der Wüste ist. Und ich glaube nicht, dass bei Johannes dem Täufer der sozusagen der entscheidende Punkt sein Lebensstil ist. Darauf verweisen wir gerne und sagen dann, guck mal, so ein Hippie, ne? Der so mit einem Kamelhaarmantel rumläuft, um an Elia zu erinnern und der von dem lebt, was es halt dort gibt. Ich glaube, dass es ganz schlicht so ist, dass alles andere bei ihm zurücktreten muss hinter seiner Botschaft, aber dass, damit Gott ihn erreichen konnte, damit Gott auch sozusagen mit ihm reden konnte, die wichtige Voraussetzung diese Stille und diese Vorbereitungszeit in der Wüste war. In der Wüste schweigen die unnützen Stimmen um uns herum. Und wenn wir Johannes den Täufer und auch Jesus sehen, dann bedeutet die Wüste gleich zweierlei. Sie bedeutet, die Möglichkeit, dass hier Gott redet. Aber gleichzeitig ist es auch diese Herausforderung, dass die Versuchung genauso da ist. Das heißt also, der Teufel hat hier in der Wüste und denke ich auch bei anderen, die sozusagen Wüstenerfahrungen machen, ist auch das Reden des Teufels freundlicher. Also beides. Die Ablenkung fällt weg, Ablenkung von außen fällt weg. Und die Stimme Gottes und auch dann manchmal die Stimme des Widersachers ist deutlicher. Kein Anfang ohne Buße. Johannes der Täufer sagt, Gott fängt jetzt bei euch an. Jetzt gibt es einen richtigen Start Gottes mit euch. Er hat Unglaubliches mit euch vor. Und jetzt ist es an euch, euch vorzubereiten darauf. Jetzt kommt und lasst euch taufen und bekennt eure Schuld. Das war das, was Johannes der Täufer hier macht, ist einmalig in der Geschichte. Also das heißt, das gibt es heute so nicht mehr. Diese gleichen Bußruf sozusagen als Vorbereitung dessen, dass Jesus Christus kommt. In der damaligen Zeit, also zu Jesu Lebzeiten, war es so, dass es Bußbewegungen in Israel gab. Die dachten, wenn wir genug Buße tun, wenn wir also so Gemeinschaften bilden, die Essener-Gemeinschaft zum Beispiel, die Damaskus-Gemeinschaft und Ähnliches, wir bilden Gemeinschaften der Buße und dann muss der erwartete Messias ja kommen. Das heißt, sie haben gedacht, wir können in gewisser Weise das Handeln Gottes an dieser Stelle beeinflussen. Wir können darauf Einfluss nehmen, indem wir uns besonders gottgefällig verhalten, indem wir viel Buße tun. Das stimmt so nicht. Es wird also im Neuen Testament in keiner Weise aufgegriffen, dass diese Bußbewegungen, dass die ein besonders tolles Beispiel waren. Ich glaube, das liegt an der Reihenfolge. Johannes der Täufer sagt, Gottes Gnade ist zu euch gekommen. Gott kommt zu euch. Und jetzt, wo sie da ist, könnt ihr darauf reagieren. Jetzt bereitet euch sozusagen auf das konkrete Reden Gottes, auf die konkrete Begegnung mit Jesus Christus vor. Das heißt, die Reihenfolge ist hier anders. Nicht die Buße, nicht das sich vor Gott beugen, bewirkt sozusagen hier die geistliche Veränderung, sondern hier ist zunächst das Reden Gottes und dann erwächst daraus ganz natürlich, ganz normal die Buße. Wenn Sie mit dem Wort Buße nichts anfangen können, weil Sie sagen, das ist irgendwie, das klingt so katholisch, oder Beichte, ja, das klingt ja auch sehr katholisch. Es war so, dass die Menschen, die hier das Wort Gottes an sich gehört haben, dass ihre Reaktion war, dass sie öffentlich ihre Schuld bekannt haben und dass sie sich taufen ließen. Und ich glaube, dass wenn ein Mensch die Gnade Gottes begreift, also wenn er versteht, was Gott in seinem Leben vorhat, was Gott an Liebe investiert hat, dass er dann ganz automatisch, ganz natürlich, ohne großes Tamtam, in eine Buße hineinkommt. Das heißt, in das Wissen und auch Bezeugen, Gott, du hast recht. Das bedeutet Buße. Gott, du hast recht. Ich merke, dass du, der große und heilige Gott, mir entgegenkommst. Und wenn ich auf dich schaue, merke ich plötzlich, dass in meinem Leben ganz viel verkehrt gelaufen ist und noch verkehrt läuft und Schuld da ist. Und darum bringe ich sie jetzt vor dich. So ist diese Buße hier zu verstehen, diese Bußbewegung. Und es gibt aus dieser Zeit, einen Textbericht, einer solchen Bußformel. Wahrscheinlich sind die Leute an den Jordan gekommen und haben dann das öffentlich ihre Schuld bekannt und haben das mit Worten gesagt, die in etwa so klangen. Wir haben gefrevelt, wir haben gesündigt, wir haben Böses getan. Wir und unsere Väter vor uns, indem wir wandelten entgegen dem Bund seiner Wahrheit und Gerechtigkeit. Er aber hat sein Gericht vollzogen an uns und unseren Vätern. Das Erbarmen seiner Gnade aber hat er erwiesen von Äon zu Äon, also von Zeitalter zu Zeitalter. Ich glaube, dass die erste Antwort auf das Handeln Gottes, die erste Antwort auf die Größe Gottes, das Eingeständnis ist, dass wir uns vor ihm beugen und dass wir Schuld in unserem Leben entdecken, wenn wir auf Gott schauen, dass wir dann merken, dieses oder jenes in unserem Leben ist nicht korrekt und dass wir das Gott bekennen. Und insofern die Frage, was hast du zu sagen? Diese Menschen hier haben ihre, es war eine öffentliche Bußbewegung, vielleicht haben sie nicht die konkreten Dinge öffentlich genannt, aber sie haben öffentlich sich bekannt und dazu bekannt, dass sie vor Gott Schuld auf sich geladen haben und dass sie sich Erneuerung wünschen. Der sechste und letzte Gedanke zu dieser Überschrift über den Markus-Evangelium, diesem Prolog. Jesus ist der neue Mensch. Jesus ist der neue Mensch. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, während wir diesen Text gelesen haben, dass hier ganz viele Anklänge an die Schöpfungsgeschichte sind. Uns fällt auf, dass Jesus zum Beispiel, das beschrieben wird, er war von wilden Tieren umgeben. Das taucht in den anderen Evangelien so nicht auf, in den anderen Berichten. Und Engel umsorgten ihn. Gott spricht sein liebevolles Wort, seine liebevolle Anrede an Jesus. Wir erleben, dass er der Versuchung widersteht. All das ist in diesen ganz wenigen Sätzen vorhanden und bedeutet für den damaligen Hörer und Leser bedeutet es, Jesus ist der neue Mensch. Jesus ist der neue Adam sozusagen. Also das heißt, Gott hat hier nochmal komplett von vorne begonnen. Gott hat hier nochmal alle Möglichkeiten, nochmal komplett einen Neubeginn zu schenken. Das ist seine Geschichte. Jesus ist der neue Mensch, der von Gott geliebt und angesprochen wird, der Versuchung widersteht in der Wüste, der von wilden Tieren und Engeln umgeben ist, wie im Paradies, der mit Heiligen Geist tauft, also das heißt, der das, was er selber in diesem Moment hier empfängt, weitergibt an jeden Menschen, der mit ihm leben möchte. Und der enorme Macht hat. Und wir erinnern uns an das, was in der Schöpfungsgeschichte über den Menschen gesagt ist. So, wie Jesus hier beschrieben ist, so hat sich Gott uns vorgestellt. So hat sich Gott dein Leben vorgestellt. Du bist geschaffen, um ein Abbild der Herrlichkeit Gottes zu sein. Dazu bist du von Gott gemacht. Und Jesus eröffnet diese Möglichkeit, dass die Schöpfung nochmal von vorne beginnt. Und das beinhaltet auch, dass du immer wieder von vorne starten kannst, von vorne beginnen kannst. Neuschöpfung nennt man das. Etwas völlig Neues. Das ist Evangelium pur. Evangelium bedeutet, du kannst nochmal von vorne beginnen. Du wirst nochmal eine neue Schöpfung. Du startest nochmal. Weil Jesus in diese Welt gekommen ist als neuer Mensch, als Neuschöpfung. Hier hat Gott nochmal von vorne begonnen und hat gesagt, das, was vorher passiert ist, das hat deutlich gezeigt, dass der Mensch von der Sünde gequält wird und geknechtet wird und dass er in Unfreiheit lebt. Und darum bringe ich dieses Problem aus der Welt, damit der Mensch wieder Abbild der Herrlichkeit Gottes sein kann. Das ist das Ziel Gottes mit dir. Und damit auch deine Chance zum immer wieder Neubeginnen. Zum Neubeginnen auch in dieser Woche. Neu starten und zu sagen, ich freue mich auf diese Woche, ich freue mich darauf, dass Gott mit mir durch diese Woche geht. Ich freue mich, dass er mich beruft, ein Abbild seiner Herrlichkeit zu sein, eine neue Schöpfung zu sein und als solche zu leben. Nicht aus meiner eigenen Kraft, sondern aus der Kraft, die hier beschrieben wird. In Jesus Christus, der mit Heiligen Geist tauft, in Jesus Christus, der die Macht hat. Seine Macht wird hier so beschrieben, dass Johannes der Täufer, immerhin ein Mann, der ganz Galiläa, so wird das beschrieben, wörtlich in diesem Text, ganz Galiläa dazu bringt, dass es zu ihm kommt. Also die ganzen Leute, aus reiner Sensationsgier, Neugier und aus einem geistlichen Drängen gehen sie an den Jordan, um zu bestaunen, was da passiert und auf diese Botschaft zu reagieren. Und alle himmeln ihnen an, stelle ich mir vor. Manche haben sich auch sehr über ihn geärgert, aber er hatte sicherlich viele Fans. Und dann sagt er zu den Menschen, die um ihn herumstehen, sagt er, es geht hier bei dieser ganzen Aktion nicht um mich. Ich bin sozusagen der, der hier die Vorankündigung macht. Und jetzt, passt auf, jetzt kommt jemand nach mir, dem kann ich noch nicht mal die Schuhriemen oder Sandalenriemen zumachen. Das war damals so, wenn ein Priester in den Tempel ging, dann gab es dort Sklaven im Tempel, die die Schuhriemen bei den Priestern zugemacht hatten, zumachen mussten. Das war eine Aufgabe, die man keinem Juden zumutete, also auch keinem, der Jude war und in Sklaverei gekommen war. Das heißt, das war eine Sache, die man niemand zumutete als einem heidnischen Sklaven. So stark beschreibt Johannes den Unterschied zwischen der Macht, die er hat, und der Macht, die dieser nach ihm kommende Jesus hat. Und diese Macht, diese Kraft, mit der Jesus wirkt, die ist stark genug, um deine nächste Woche zu einer freudig Woche zu machen. Davon bin ich überzeugt. Wir werden in der nächsten Woche mit dem Markus-Evangelium dann fortsetzen. Da wird es darum gehen, was es bedeutet, wenn die Königsherrschaft Gottes hier auf die Erde kommt und Gott sein Reich aufbaut, wie er sein Reich in dir baut und wie es weiter an Gestalt gewinnt. Ich möchte gerne noch mit uns beten. Ihr könnt gerne dazu sitzen bleiben. Lieber Vater im Himmel, wir ehren dich über diesem Geschehen, was hier so in diesen Versen so kurz und knapp berichtet und zusammengefasst wird. Und ich danke dir besonders, dass es ein Evangelium ist, dass es eine frohe Botschaft ist, dass es eine Botschaft ist, die unser Leben reich macht und uns freisetzt von Schuld, eine Botschaft, die uns glücklich macht, die uns zu neuen Menschen macht an deiner Seite. Und ich bete darum, dass du das durch diese Woche auch hindurchklingen lässt. Hindurchklingen lässt durch unseren Alltag, dass wir eine frohe Botschaft haben, die uns neu beschenkt hat. Amen.